Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute darf ich wieder einen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich den Dominik Grön. Hallo Dominik.
Moin, grüß dich.
Ja, und Dominik und ich kennen uns schon seit einigen Jahren tatsächlich schon und ich habe die Entwicklung von Dominik und vor allem auch von seinen Startups und vor allem auch immer visionären Geschäftsideen immer sehr, sehr eng beobachtet und freue mich daher umso mehr, ihn heute als Gast in unserer Podcast-Session an Bord zu haben. Und ja, ich habe mich vor allem auch deshalb eingeladen, da Dominik aktuell das Thema Coworking Spaces beschäftigt. Wobei, ich würde gar nicht mal sagen, nur beschäftigt, sondern er ist mehr so der proaktive Gestalter von Coworking Spaces als Arbeitsplatz der Zukunft in Deutschland. Und ja, dabei ist Coworking nicht erst durch oder seit Corona ein interessanter Trend gewesen, vor allem was das Thema auch Homeoffice oder flexiblen Arbeiten angeht, sondern vor allem auch durch die Frage, wie will man denn überhaupt in Zukunft arbeiten, wie kann man überhaupt in Zukunft arbeiten? Und genau das Thema möchte ich heute auch mit Dominik kurz besprechen, nämlich mit der übergeordneten Frage, wie beeinflusst eigentlich Coworking das Arbeiten in Zukunft und ist das vielleicht auch schon State of the Art? Aber bevor wir zu tief einsteigen, fachlich würde ich zum Start sagen, Dominik, sag doch mal ein paar Worte zu dir, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, also mein Name ist Dominik, bin jetzt 39 Jahre alt, komme gebürtig oder bin geboren im Ruhrpott und ja, habe ganz klassisch meine 10. Klasse gemacht, habe dann mein Abi gemacht und war dann nach dem oder zwischen der 10. Klasse und dem Abitur war ich noch 2 Jahre in den USA, habe so ein Exchange Student Program gemacht und ja, die Zeit würde ich mal sagen in den USA hat mich sehr, sehr stark geprägt und ich bin dann zurückgekommen und hatte dann schon so eine ja genaue Vorstellung davon, was ich halt machen möchte. Dazu muss man wissen, dass mein Vater über 40 Jahre bei der Deutschen Bank war, auch im Management, und ich habe mich dann erstmal dazu entschlossen, eine Ausbildung als Bankkaufmann zu machen, habe ich dann auch in Düsseldorf gemacht und ja, habe im Grunde genommen, wie es so eine Ausbildung ist, halt in sämtliche Bereiche reingeguckt und bin dann über einen guten Freund zur Provinzial nach Düsseldorf gekommen, nach quasi der Ausbildung, und ja, habe im Grunde genommen dann in der Tätigkeit und in dem Job, den ich da gemacht habe, als Vertriebler meine Erfüllung gefunden, hatte dann auch von Beginn an ein sehr, sehr gutes Team und einen sehr guten Mentor an meiner Seite, und das hat mich dann schon so, ich würde mal sagen, ja, knapp 16, 17 Jahre geprägt, so diese Branche und alles, was dann letzten Endes so mit Insurance, Finance und Banking zu tun hat.
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kombination, beziehungsweise auch so ein schönes Puzzleteilchen aus verschiedenen Perspektiven, die, glaube ich, auch zu deinem jetzigen Business stark auch beitragen. Vielleicht können wir ja auch ein paar Worte schon mal darauf investieren, zu sagen, zu deinem Business auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu bekommen. Verrat uns doch mal vielleicht, was die Idee von Orangy ist und vor allem auch, wie du auf das Thema gekommen bist.
Also zunächst mal ist es so, dass ich ja in den letzten Jahren eigentlich so beginnend von 2001, 2002, da habe ich eigentlich schon angefangen, so das erste, damals war es noch nicht das hippe Wort Startup, sondern es war einfach halt irgendwie eine Existenzgründung, habe da halt so die ersten Gehversuche gemacht, die dann auch am Anfang, wie soll es anders sein, nicht so verlaufen sind, wie man sich das gewünscht hat, ne? Also ich habe da auch wirklich schon alles durchgemacht an Erfahrung, man probiert ja viel aus. Und ich habe dann im Bereich der Versicherungswirtschaft relativ viel gemacht, auch viele Dinge gegründet, viele erfolgreich. Einige Dinge hat man hinterher festgestellt, dass die halt nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Für mich war aber einfach immer nur wichtig, dass man halt viel ausprobiert und viel testet. Und ich bin dann 2014 von Berlin nach Hildesheim gezogen. Ich hatte, also habe in 2014 meine jetzige Frau kennengelernt, die gebürtig aus Hildesheim kommt, ist Ergotherapeutin und ja, wirklich sehr, sehr eng verwurzelt mit der Stadt. Und wir haben dann ein Jahr eine Fernbeziehung geführt. Also ich bin dann immer zwischen Mitte und Hildesheim gependelt. Und irgendwann war dann halt die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns halt für einen Standort quasi entscheiden. Und ja, meine Frau findet zwar Berlin cool, aber sie sagt, sie kann sich halt nicht vorstellen, da zu leben. Und so habe ich dann halt den Weg nach Hildesheim gemacht und habe gesagt, okay, das passt schon, weil es gibt eine direkte ICE-Verbindung. Das ist der ICE, der von Berlin Hauptbahnhof direkt auch nach Frankfurt fährt und München. Und so habe ich dann gesagt, okay, komm, ziehe ich nach Hildesheim. Und durch diesen Umzug ist dann quasi auch das Geschäftsmodell entstanden. Denn ich habe dann zunächst mal, also meine Frau hat ein Mehrfamilienhaus in Hildesheim und wir haben dann erstmal in einer Wohnung gewohnt, so auf 80 Quadratmeter, bis wir dann hinterher ein größeres Haus gefunden haben. Aber ich bin halt nicht so der gute Homeoffice-Typ, zumindest, dass ich jetzt sage, ich kann zu Hause so gut arbeiten. Damals war das so. Und dann habe ich gesagt, ich will mir eigentlich irgendwie ein Büro suchen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe bei Immobilien-Scout reingeguckt, habe mir ein Technologiezentrum angeguckt, ein Gründerzentrum. Also alles, was man so als erstes halt mal macht, und habe dann irgendwie gesagt, du, pass auf, komm quasi aus Berlin. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt direkt am Hackeschen Markt neue Promenade, hatten wir über der Sparkasse ein richtig geiles Office, also so ein geiles Loft, was wir da umgebaut haben. Und da habe ich gesagt, ich habe im Grunde nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Und habe dann mich auf die Suche gemacht nach einer Immobilie und habe dann aber schon so die Idee gehabt zu sagen, naja, denk das mal nicht nur für dich, sondern denk es vielleicht auch mal für Leute, die du dann mit dazu holst. Ja, also ich habe natürlich an meinen Bruder gedacht, der zu dem Zeitpunkt dann noch bei Flexperto war, wo ich gesagt habe, okay, wenn das ganze Thema sich hier positiv entwickelt, dann willst du natürlich auch verschiedene Leute zu dir holen. Also habe ich eben nicht gedacht, okay, du brauchst ein Büro, sondern ich habe dann halt mit 400 Quadratmeter angefangen, habe die umgebaut, habe die designt, habe quasi ja einfach einen coolen Workspace da gebaut. Und ja, dann haben wir halt einfach mal losgelegt und haben unsere Themen da so gemacht und unsere Projekte entwickelt. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, jeder, der so in das Büro kam, die haben halt gesagt, ey, finden wir super, finden wir cool, stylische Möbel, geile Lounge-Ecken und sowas, ein Kicker steht da rum und geile Flat-Bildschirme und. Und naja, dann habe ich so die ersten Anfragen gekriegt, die gesagt haben, ey, kann ich mir hier einen Schreibtisch mieten? Und daraus ist dann im Grunde genommen, ja, dadurch hat sich das eigentlich entwickelt. Dann habe ich auch mit der Stadt gesprochen, mit dem Bürger, mit der Wirtschaftsförderung. Jeder hat eigentlich gesagt, Herr Grün, wissen Sie was, wir finden das total cool. Wenn Sie da bestimmte Themen entwickeln wollen, dann sind wir mit dabei und unterstützen und supporten Sie auch. Und ja, aus diesen ursprünglichen 400 Quadratmeter sind jetzt mittlerweile knapp 8.000 geworden.
Also absolut spannende und begeisternde Geschichte, vor allem so auch eben nicht nur sozusagen, okay, du willst für dich ja einen Arbeitsplatz entsprechend suchen, sondern auch von, sagen wir mal, ganz klein hoch zu skalieren auf ein riesen ja, Potenzial, was man da auch entdeckt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, ich habe 2014, 2013 das erste Mal auch tatsächlich das Thema Coworking mal überhaupt in der Realität erlebt, wo wir auch in Frankfurt, ich glaube, das war im Julius damals, da haben wir quasi nach einer Ecke gesucht, wo wir zusammen unsere Projektarbeit schreiben können. Und das fand ich damals schon super spannend. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man das überträgt auf die Versicherungsbranche, kann ich mich auch noch gut erinnern, wo so die ersten Innovationsthemen hochkamen. Ja, und dann hieß es gleich, Hauptsache ein Kicker und eine coole Sofa-Ecke und dann ab geht's mit der Innovation. Dass es natürlich ein bisschen mehr ist, das hat sich dann im Nachgang auch gezeigt, aber total spannend. Mhm. Wenn wir vielleicht auch so ein bisschen Richtung Coworking, wenn wir ja schon dabei sind, vielleicht können wir das ja auch nochmal von der Begrifflichkeit her für die Zuhörer so ein bisschen für uns definieren. Das Coworking wurde ja 2020 ja auch so als Art Megatrend bezeichnet. Was ist denn Coworking konkret und was kann man sich dann darunter verstehen oder wie würdest du das dann definieren für dich?
Naja, also letzten Endes ist es halt für uns so, dass wir sagen, also zu dem Thema Coworking muss man erstmal sagen, dass ich schon, ich würde mal sagen, so die letzten 5 Jahre, 6, 7 Jahre immer gewöhnt war, dementsprechend halt auch in Shared Offices zu arbeiten. Und das Ganze hat sich dann halt so entwickelt, dass wir gesagt haben, also Coworking ist heute in den Großstädten halt State of the Art, haben die großen Player, wir haben WeWork, wir haben Rent24, wir haben Design Office, wir haben Spaces. Es gibt also ganz, ganz viele Gruppen und es war halt so am Anfang, wie wir damit gestartet sind 2014 oder wie ich so mit der Konzeption gestartet bin, haben wir halt gesagt, die Großstädte profitieren davon, aber was ist eigentlich so mit den umliegenden Städten? Und relativ schnell ist es dann halt so gekommen, dass ja, ich einfach gesagt habe, irgendwie ist es komisch, du bist in Berlin, du findest die komplette Infrastruktur, setzt dich 1,5 Stunden oder 2 Stunden in den ICE, bist dann in so einer Stadt wie Hildesheim und auf einmal hast du gar nichts mehr. Du hast weder MyTaxi, noch hast du Carsharing, du hast kein Bikesharing, keine E-Scooter, gar nichts, ja.
Keine Lieferservices, nichts.
Null, ja, also wenn ich mir die Restaurants angucke, die da drin sind, das sind immer so die üblichen Verdächtigen, 4, 5, 6, also da passiert halt nicht viel. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich möchte das eben gerne ändern und ich glaube einfach daran, dass das in Zukunft eben an Bedeutung gewinnt. Da war natürlich noch gar nicht daran zu denken, an sowas wie Corona oder an so Themen wie Homeoffice. Das war einfach nur damals so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, pass auf, ich mache das erstmal für mich selber und jeder, der so aus meinem Umfeld kommt, weiß, dass ich jemand bin, der sehr, sehr stark sich interessiert für Design und für Inneneinrichtung, Interior und all, was damit zu tun hat. Und wir haben halt von Anfang an wirklich auch einen Stil entwickelt, der, ich würde mal sagen, WeWork, Rent 24 und sowas in nichts nachsteht und haben viel, viel Wert auf Design gelegt. Und für mich war es halt am Anfang so, dass wir sagen, es gibt halt ganz, ganz viele Dinge, die halt geschert werden können. Es fängt an mit Druckern, es geht über Internet, es geht über Getränke, Meetingräume und. Das ist eigentlich so heute für uns auch die Definition von Coworking. Wir merken also auch mittlerweile, es gibt halt viele, die uns auch in den Städten, in denen wir sind, halt dann einfach anfangen zu kopieren. Nur wir merken einfach, dass die Interpretation halt eine völlig andere ist. Uns geht es bei Coworking darum, dass wir sagen, den Mieter, den wir haben, dem wird quasi alles komplett abgenommen. Das heißt also, der hat einen top modernen Arbeitsplatz, einen coolen Schreibtisch, einen coolen Schreibtischstuhl, eine coole Inneneinrichtung, Drucker, Internet, Getränke for free, Kaffee, wir haben morgens Frühstück, Müsli und sowas, was wir aufbauen. Wir haben so ein Mobilitätskonzept, wo wir eigene Autos haben, die genutzt werden können. Dann merken wir halt einfach so dieses, sage ich mal Sinnbild, Treffen in der Küche und dieser Austausch einfach, ja, also du hast halt ganz, ganz viele unterschiedliche Leute, du hast Gründer, du hast etablierte Unternehmen, du hast irgendwelche Kreativen, du hast aber auch mal irgendwelche Leute, die so aus der Old Economy kommen, die hast du halt zusammen und dadurch ist halt einfach cool, weil du nutzt im Grunde genommen diese Infrastruktur, du kaufst jetzt nicht alleine einen Drucker, sondern es gibt halt einen Drucker, den im Grunde genommen die komplette Community nutzt und genauso ist es halt auch mit allen anderen Dingen und ich denke, das ist halt auch einfach die Zukunft, weil wir sehen es gerade jetzt auch stark in Stralsund, dass, also hier oben ist es ja so, wir sind in so einem Dreieck, Stralsund, Greifswald, Rostock und wenn wir hier zum Beispiel Coworker haben, dann sind das Leute, die sagen, ich habe für 3, 4, 5, 6 Monate ein Projekt hier oben und es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich jetzt ein Büro zu suchen, Büromöbel zu kaufen, einen Internetanschluss zu legen, sich einen Drucker zu kaufen oder zu mieten oder zu leasen oder was auch immer. Da sind halt relativ viele Dinge mit verbunden, die halt so einen Vorlauf bedeuten und wir sehen das ja selber, wenn wir so eine Location erschließen, dann reden wir halt zwischen, ich würde mal sagen, 4 bis 8 Monate, ehe wirklich dann alles auch dementsprechend steht. Klar sind das andere Größendimensionen, wie jetzt ein einzelnes Büro. Unabhängig davon ist aber auch ein einzelnes Büro halt so, du musst dich halt um alles erstmal kümmern, ne?
Ja, definitiv. Also ich denke, die Frage nach den Vorteilen, was so ein Coworking-Space mit sich bringen kann, ist, denke ich, damit auch schon komplett beantwortet. Und also spannend finde ich halt tatsächlich auch, dass es gar nicht mehr auch nur so die harten Facts sind, wo du einfach Unterstützung hast für einen maximalen Fokus. Ich glaube, das ist auf jeden Fall elementar. Nicht nur für Gründer, sondern wahrscheinlich auch für Angestellte und dann vielleicht auch wiederum interessant für Unternehmen, die einfach sagen, hier ist einfach ein Arbeitsplatz, wo du wirklich alles Rundum-Service hast und ich als Unternehmen muss mir dann nicht die Gedanken zu machen. Und gleichermaßen auch, ich glaube, das könnte ich mir sehr gut auch als Innovationsquelle vorstellen, einfach dieser übergreifende Austausch, branchenübergreifende Austausch, komplette Vernetzung, das macht da auf jeden Fall super viel Sinn. Die Idee selbst von Coworking, die scheint ja relativ banal. Also ne, bau oder stell eine Fläche zur Verfügung, gestalte das einfach schick aus und setz dort quasi den Arbeitsplatz der Zukunft hin. Glaubst du, dass es quasi vielleicht, also nicht vielleicht, aber glaubst du, dass der digitale Trend oder der Fortschritt da auch jetzt maßgeblich mit dazu einspielt, dass quasi Coworking jetzt so ein Wachstum hat? Oder wäre das jetzt eh quasi was gewesen, was durch neue Arbeitsformen gekommen wäre? Also wie ist denn dein Standpunkt zu?
Naja, also ich glaube, und das merken wir natürlich auch schon so in den letzten, würde ich mal sagen, so in den letzten 12 Monaten, ist es natürlich so, dass wir oft halt auch Leute haben, die sagen, okay, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Büro und dem Coworking Space? Ich selber, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, dass alle Immobilienvermieter von Gewerbeflächen, gerade Büros in den nächsten Jahren vor der Herausforderung stehen, wie gestalten wir eigentlich noch unser Vermietungsverfahren? Vermietungsangebot. Ja, das heißt, also, ja. Ich glaube, es reicht einfach nicht mehr aus, hinzugehen und zu sagen, okay, da ist ein Raum, den vermiete ich, sondern ich glaube, dass halt der Trend dazu geht, dass es fast ausschließlich nur noch dieses Thema Shared Offices gibt und auch die Frage kommt von größeren Unternehmen, macht es für uns überhaupt noch Sinn, unsere Zentralen oder unser Headquarter überhaupt zu behalten? Ja, weil man darf ja nicht vergessen, es sind halt monatlich fixe Kosten und jeder CFO wird sich eigentlich freuen, wenn man hingeht und sagt, ey, da sind jetzt irgendwie von 50 Leuten sind 10 irgendwie im Außendienst, 10 sind im Homeoffice, also warum soll ich eigentlich diese 20 Arbeitsplätze noch vorhalten? Da kann ich doch im Grunde dann auch ein Shared-Modell einfach anwenden und sagen, naja, okay, dann biete ich halt Leuten die Möglichkeit, diese Schreibtische halt zu nutzen. Und ich habe ja heute die Möglichkeit mit, also sei es jetzt irgendwelchen Glascubes oder auch mit Trennwänden oder mit Akustikwänden, kann ich ja trotzdem in so einer großen Fläche, sage ich mal, eine super Akustik hinkriegen und auch auf jeden Fall einen abgetrennten Bereich und einen Ruhebereich. Ich merke, also gestern hatten wir erst wieder die Diskussion hier in Stralsund im Space, dass ich gesagt habe, also es ist so eine Ruhe in dem Space, es kommt keiner auf die Idee, laut zu telefonieren, laut Musik zu hören oder so, weil es eigentlich dieses ungeschriebene Gesetz gibt. Jeder arbeitet mit Kopfhörern und wenn er telefoniert, dann geht er entweder raus oder er geht in eine Telefonbox oder er geht in den Loungebereich oder in die Küche oder was auch immer. Aber es kommt hier nicht vor, dass irgendeiner laut im Raum telefoniert. Das ist auch bei den, sage ich mal, Onboard Gesprächen, die wir machen, ist das immer so das Erste, was wir den Leuten dann auch mitteilen. Also was sind so die Verhaltensregeln in einem Coworking Space? Und dadurch ist das eine totale angenehme Arbeitsweise.
Das glaube ich. Also auch da genau die Frage kam mir tatsächlich in Vorbereitung auf unsere Session dann nämlich auch auf, weil wenn ich mir überlege, bei uns wird es quasi auch ein komplett neuer, riesiger Campus erstellt, der natürlich auch den neuesten, modernsten Qualitätsansprüchen bedient. Und ich meine, klar, gut, Corona kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Referenzbeispiel nehmen, aber da stellt man sich schon noch die Frage, okay, kann man das nicht irgendwie dezentrale aufsetzen? Klar, mit einer entsprechenden Infrastruktur. Jetzt ist Stralsund natürlich auch vielleicht ein bisschen weiter weg und in Stuttgart sind vielleicht auch viele große Unternehmen, die dann mal nicht so dezentral das Ganze umsetzen können. Aber ich denke auf jeden Fall auch für kleinere Unternehmen eine absolute Alternative. Jetzt sagst du ja auch eher in Richtung Gründer, ist es dann auch ein Modell, was dann auch von klassischen Angestellten genutzt werden kann? Oder ist es eher auf Gründer ausgelegt oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
Nee, also wir haben wirklich komplett über alle Spaces eine komplett gemischte Mieterstruktur. Wir haben auf der einen Seite wirklich die Gründer, die sagen, okay, ich möchte im Grunde genommen einen Arbeitsplatz haben, wo ich mich einfach auch mit Leuten vernetzen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wirklich die Firmen. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch einen Coworker gewonnen, die Firma sitzt in München und es kommen halt zwei Angestellte hier oben aus Stralsund und die brauchten halt ein Büro, haben sich halt verschiedene Dinge angeguckt und haben sich dann halt auch für uns entschlossen, weil es halt total angenehm und flexibel ist. Dazu muss ich halt auch sagen, wir haben halt keine langfristigen Mietverträge à la Amazon und oder Amazon Prime und Netflix ist es so, du hast im Grunde eine tägliche Kündigungsmöglichkeit, weil wir eigentlich völlig selbstbewusst sagen, wir sind so von unserem Produkt, ja, dieser Infrastruktur überzeugt, dass wir gar kein Problem damit haben, wenn jemand hingeht und sagt, du pass auf, jetzt möchte ich raus. Ist auch noch nicht vorgekommen, ja, nur wir sind da so selbstbewusst, weil wir sagen, naja, wenn wir jetzt ein Einzelbüro oder ein Glascube, wenn jemand rausgeht, dann habe ich den innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen wieder vermietet. Also ist überhaupt nicht das Problem. Und wir merken einfach, dass es den Nerv der Zeit trifft und dass es auch nicht nur diejenigen sind, die sagen, okay, ich brauche jetzt mal für einen Tag einen Arbeitsplatz, sondern den großen Coworker, den wir haben, das sind im Grunde genommen 46 Mitarbeiter und die sagen einfach mit Absicht, die haben so, sage ich mal, so viel Fluktuation, die haben auch relativ viel Schwankungen durch das Jahr, dass die sagen, Mensch, okay, in diesem Monat habe ich 46 Arbeitsplätze. Es kann aber sein, dass ich übernächsten Monat vielleicht nur noch 30 habe, ja, weil da wieder ein Teil rausgeht oder ich mehr mit Freelancern wieder arbeite oder einige jetzt doch im Homeoffice sind. Also wir bieten da halt auch echt viel Flexibilität, weil wir einfach glauben, dass das genau der USP ist, den eben herkömmliche Bürovermieter eben nicht haben.
Ja, gar keine Frage. Also ich glaube, ein spannender Punkt, den du bestimmt auch von dem einen oder anderen Unternehmen oder Unternehmer auch mal gehört hast, ist ja bestimmt auch so diese Sache mit, ja, aber was ist denn mit dem ganzen Datenschutz, Herr Grün, und wie gehen wir mit den und den Standards um? Sind das Punkte, die auch öfters mal bei euch dann aufschlagen oder ist das schon von vornherein gar keine Frage? Oder was würdest du denn jemandem entgegnen, der jetzt mit so Argumenten bei dir aufschlagen würde?
Also dazu muss ich sagen, dass wir so Themen schon teilweise haben. Das geht aber eher um so Themen wie, ich brauche einen separaten WLAN-Hotspot oder einen separaten WLAN-Zugang. Die Einzelbüros und Glasbüros, die wir haben, die sind halt alle abschließbar. Wir haben dann teilweise Rollcontainer, Schränke, die sind abschließbar. Wir haben auch so eine Clean Desk Policy. Das heißt also, es liegen am Abend keine Unterlagen mehr auf den Tischen, sondern alle sind dazu verpflichtet, die Schreibtische halt auch leer zu räumen. Und in der Regel ist das bei den Coworkern, die wir haben, kein Thema. Weil wenn wir im Grunde genommen welche haben, die mehr Privatsphäre brauchen, dann sind es halt diejenigen, die sich dann auch für ein privates Office entscheiden. Und da haben sie letzten Endes alle Privatsphäre, die sie halt brauchen, können alles abschließen. Wir haben teilweise dann vor den Glasbüros auch so Vorhänge, wenn also auch mal irgendwelche Meetings oder Webkonferenzen gemacht werden, die dann dementsprechend halt ein bisschen mehr Privatsphäre benötigen. Also da sind wir letzten Endes auch gut aufgestellt, glaube ich. Aber war jetzt noch nicht so ein Thema bei denen, die wir haben.
Ja, also absolut nachvollziehbar. Und vor allem, wenn es ja auch die Alternativen gibt, finde ich, ist es ja dann auch nochmal ein guter Aspekt, da entsprechend entgegenwirken zu können und auch entsprechend die Leistung zu nutzen. Jetzt hast du ja schon einen Punkt gesagt. Ich meine, die großen Städte haben natürlich auch gute Vorteile, nicht von der Infrastruktur, sondern auch einfach von den digitalen Services. Also da sprichst du mir aus der Seele als leidtragendes Dorfkind hier draußen, dass man keines von den coolen Services eigentlich nutzen kann, nicht mal auch in den Städten so richtig. Jetzt ist natürlich auch so die Sache, 2020 sind ja deutlich weniger Menschen auch gependelt und unterwegs gewesen und Coworking bei euch ist ja auch tendenziell mehr auf dem Land, so wie du es ja auch beschrieben hast, oder sagen wir mal ein bisschen außerhalb von den großen Städten. Wie wird denn das regional so angenommen?
Also wir haben im Grunde genommen, wenn ich mir alle Locations jetzt mal angucke und vor allen Dingen auch die Auslastung, dann ist es so, dass wir im Durchschnitt, sage ich mal, jetzt so eine Auslastung haben zwischen 70-75%. Wir haben einige, okay. Die sind bei 100%. Wir haben logischerweise dann so eine Location wie Stralsund, die haben wir erst am 18.09. letzten Jahres eröffnet, also auch ziemlich genau direkt im Lockdown. Die ist natürlich jetzt noch nicht so ausgelastet, aber wir haben zumindest alle Glasbüros. Wir haben hier 8 Glascubes, die sind vermietet. Und was eben auch interessant ist, wenn ich mir jetzt mal so das Thema Pricing angucke, also es ist so, dass wir so Tarife haben, dass wir sagen, wir haben halt Schreibtische im offenen Bereich, die kosten 4,99 netto im Monat und dann gibt es Desk, die sind im Glascube, dass man den also abschließbar, die kosten 5,99 netto und wir haben noch nie irgendwie eine Diskussion über Preis geführt. Also wenn wir mit den Leuten wirklich durch den Space gehen, wenn die sich das angucken, wenn die sich das Design angucken, wenn die sich die Services angucken und auch all das, was eingeschlossen ist, dann haben wir keine Diskussion und da denke ich halt einfach nur so, teilweise nehmen die Anbieter in den Großstädten noch nicht mal die Preise. Ja, also wir haben wirklich, also wir können da auch unser Pricing durchsetzen. Wir haben zum Beispiel auch in Stralsund echt eine 1A-Lage. Wir sind direkt im Hafen von Stralsund. Beste Lage. Wir gucken direkt aufs Wasser und da diskutiert dann halt auch keiner über den Preis, weil die sagen, naja, wenn ich mir jetzt erstmal einen Schreibtisch kaufen muss, ich muss mir die komplette Ausstattung kaufen, ich muss mir einen Internetanschluss legen, ich muss mich um die Reinigung kümmern und. Also das sind ja auch alles Zeitfresser, die im Grunde genommen halt jetzt nicht in Euro kosten, sondern einfach Zeit. Und da diskutiert eben halt auch keiner. Ne? Die Herausforderung ist, und das ist auch das, was ich immer dem Team von uns sage, die Herausforderung ist, wenn du halt dieses hohe Pricing anstrebst und auch diese hohe Qualität, dann ist es halt auch so, dass du immer wieder aufs Neue jeden Tag die Qualität gewährleisten musst. Und ich sage halt immer, wenn jemand 5,99 für einen Schreibtisch zahlt, dann kann es halt nicht sein, dass der morgens hinkommt und der Kaffee ist noch nicht fertig oder das Müsli steht da nicht. Oder ich sage jetzt einfach mal, ein bestimmter Softdrink ist nicht erhältlich. Ja, also das muss einfach dann alles stimmen. Das ist genauso, als wenn du in ein 5-Sterne-Hotel gehst und alles ist toll, aber du machst die Decke hoch und da liegt ein Haar. Ja? Dieses Haar bleibt hängen und das sage ich halt auch. Das müssen wir immer wieder jeden Tag aufs Neue halt unter Beweis stellen, dass wir sagen, okay, wir können diesen hohen Standard fahren, wir fahren diese hohe Qualität und es stimmt eben alles. Ne? Und das fängt eben bei so Themen an wie Druckerpapier, so einfache Dinge, ja. Druckerpapier, WLAN-Zugang, Getränke, da steckt halt eine komplette Logistik auch hinter, wo wir sagen, wir müssen halt zu jedem Tag und zu jeder Uhrzeit gewährleisten, dass immer alles da ist. Das ist halt das Wichtigste.
Ja, also Full-Service-Angebot und man merkt schon auch aus der Beschreibung heraus, also dieser Qualitätsanspruch und die Qualität von euch kommt zumindest über die Kopfhörer sehr gut rüber. Und ich glaube, wenn da mal Corona vielleicht ein bisschen entspannt ist, ist es auf jeden Fall auch ein Besuch mal wert, bei euch vorbeizuschauen, nicht nur zur Inspiration, sondern ich glaube einfach auch von diesen Designprinzipien ist das absolut überzeugend. Jetzt ist ja natürlich Orangy jetzt nicht nur, sage ich mal, ein reiner Coworking-Anbieter in Anführungszeichen, sondern ihr bietet ja eigentlich viel, viel mehr. Und auch von der Historie, die du anfangs beschrieben hast, steckt da ja super, super viel Know-how und Kompetenzen auch dahinter. Was und welche Leistungen gibt es denn eigentlich noch neben dem Coworking-Aspekt?
Naja, also es ist halt so, dass ich natürlich gesagt habe, wenn ich erstmal diese Infrastruktur habe, dann zieht diese Infrastruktur natürlich auch ganz bestimmte Menschen an. Auf der einen Seite Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe ein Startup oder ich beschäftige mich damit, ein Startup zu gründen. Also das als erstes Mal und automatisch kommt man natürlich mit diesen Leuten dann ins Gespräch. Und wir haben am Anfang dann eben auch einen Prozess aufgesetzt, wo wir sagen, okay, wenn dann eben auch spannende Startups dabei sind oder spannende Gründer, dann bringen wir uns eben auch mit ein. Wir probieren, die zu unterstützen. Wir haben dann teilweise bei den Startups auch so Modelle, dass wir sagen quasi Rent for Equity, dass die dann 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate keine Miete zahlen. Dafür kriegen wir dann ein paar Anteile. Und also ist so ein Mix dann aus Rent for Equity und Work for Equity, wo wir einfach sagen, okay, wir haben halt in den und den und den Bereichen Expertise und wir bringen die halt ein und investieren dann teilweise eben auch noch in die Companies. Und also das hat sich halt ganz gut entwickelt. Und auf der anderen Seite ist es halt so das Thema, was wir merken, dass viele, viele mittelständische Unternehmen oder auch regionale Unternehmen dann auf uns zukommen und sagen, okay, könnt ihr uns hier supporten, da supporten, das geht, fängt an bei den Themen Social Media, über Umsetzung von einem Online-Shop, über Content Creation, also das sind ganz, ganz viele Themen, also wie gesagt, mittlerweile sind es irgendwie etwas über 30 Leute, 34 Leute, die wir auf der Payroll haben und damit decken wir halt auch ganz bestimmte Bereiche ab und was uns halt wichtig ist, inwiefern können wir auch einen Coworker noch veredeln oder upsellen, also wenn ich jetzt einen Coworker habe, kann ich da vielleicht nochmal weitere Produkte platzieren. Das kann zum Beispiel irgendwelche Dienstleistungen sein. Das können aber auch so Themen sein wie Kontingente in Form von Meetingräumen oder sowas. Ja, also welche Dinge kann man da vielleicht auch nochmal weiterdenken? Und das funktioniert sehr gut.
Ja, das ist, also finde ich deswegen so spannend, weil tatsächlich war für mich Orangy eher so auch der Startup-Macher und natürlich so das Konzept Rent for Equity ist halt, bietet sich natürlich ideal an und vor allem denke ich, sind da ja wahrscheinlich auch viele Unternehmen, die ja noch in einer sehr, sehr frühen Gründungsphase sind, vielleicht auch sogar erst noch in der Findungsphase. Und wenn man ja da natürlich einen Ansprechpartner hat, der auch einen gewissen Erfahrungsschatz hat und ich glaube, bestimmt die eine oder andere Fuck-Up-Night gut durchmoderieren kann, ist es natürlich auch doppelt spannend. Gibt es denn für die Unternehmen, also klar, die jetzt, sage ich mal, sich ganz klassisch bei euch einmieten oder sagen wir mal Startups, irgendwelche Zugangsvoraussetzungen, dass sie in so ein Programm reinkommen, filtert ihr da irgendwie oder sagt ihr, nee, komm, jeder, der Bock hat zu gründen, weil du einfach auch das Mindset hast, der kann mitmachen?
Naja, also am Anfang war das so. Wir haben aber auch gemerkt, dass unsere Zeit halt dann auch oder unsere Ressourcen halt auch begrenzt sind. Und das haben wir schon in den letzten, würde ich sagen, 2 Jahren verändert, dass wir wirklich schon sehr genau hingucken und sagen, es reicht eben nicht mehr aus, dass da nur die Idee ist, sondern es muss halt schon, sag ich mal, Proof of Concept da sein, im besten Falle eben auch schon Revenues. Da haben wir auch eine Wandlung gemacht. Am Anfang war das genauso, wie du gesagt hast. Also wir haben quasi alles angenommen. Das war auch eine super spannende Zeit, war auch super, super interessant. Aber ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv und wir müssen natürlich auch mit dem Wachstum und mit der Expansion auch in andere Städte genau überlegen, wo stecken wir unsere Ressourcen rein. Und das hat eben zur Folge, dass wir jetzt aktuell sagen, wir nehmen wirklich nur die Themen, wo wir eben auch schon ein starkes Gründerteam dahinter sehen, wo wir auch sehen, wir sind eben nicht mehr derjenige, der jetzt da viel im Bereich Operations noch aktiv ist, sondern eher so ein Sparringspartner, Mentoring-Part hat, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, uns da als, sag ich mal, irgendwie Mitgründer oder auch als Mitarbeiter oder sowas mit einzubringen. Das geht halt einfach nicht.
Ja, absolut. Also das ist natürlich nachvollziehbar. Das heißt, so eine kleine Höhle der Löwen-Agentur im Orangy-Format. Sehr cool. Ja. Wie würdest du denn sagen, wie sieht denn die Zukunft aus? Wohin geht denn die Reise, sowohl bei euch von der Orangy als jetzt vielleicht auch von dem ganzen Thema Coworking?
Also ich sag mal, für uns ist es so, dass wir, ja, sag ich mal, geplant haben. Wir haben jetzt aktuell selber 5 eigene Locations, die wir betreiben. Wir werden jetzt selber noch 5 weitere eröffnen. Da sind so Städte bei wie zum Beispiel Flensburg, Wilhelmshaven, Lübeck, Rostock ist ein Thema. Die werden wir also jetzt noch in Eigenregie quasi planen, umsetzen und auch betreiben. Und ab dem 11. sind wir jetzt gerade dabei, dass wir ein eigenes Franchise-Konzept entwickelt haben, wo wir sagen, wir wollen dann ab der 11. Location quasi in den Modus eines Franchise-Anbieters umswitchen, um zu sagen, okay, wir können einfach auch schneller skalieren und können das ganze Thema schneller ausbauen. Auch da ist es so, dass wir das Rad da nicht irgendwie neu erfinden, sondern wenn ich mir so jemanden wie Rent24 angucke oder auch wie andere Anbieter, die haben all diese Franchise-Modelle auch schon. Und wir haben da auch natürlich dann gesagt, okay, wer ist da ein guter Partner? Haben dann jetzt auch jemanden gefunden, mit dem wir auch das ganze Thema Investment und Finanzierung machen. Auch ein Partner, der schon hinter so großen Ketten und Namen steckt wie Subway oder Backwerk. Und mit dem wollen wir im Grunde genommen das ganze Modell eben jetzt weiter ausrollen, weil wir einfach glauben, dass das halt ein Thema ist und dass vor allen Dingen das ein Thema ist, wenn man eben sich die Städte bis 300.000 Einwohner anguckt, weil das ist für uns auch so wirklich die magische Grenze. Also wir würden wirklich über diese 300 würden wir nicht gehen, weil wir einfach glauben, dass wir ab 300.000 nicht mehr den Mehrwert und USP geben können, den wir in Städten geben können, die halt darunter liegen, ne? Also dieser Wow-Effekt und dieser Effekt, den würden wir in einer Stadt wie Berlin, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt niemals erzielen, weil es halt schon ganz andere Anbieter gibt, weil es ganz andere Player gibt und da wären wir einfach nur, sage ich mal, eine ganz, ganz kleine Nummer. Wir merken aber, wenn wir in so eine Stadt gehen, die quasi Coworking noch nie gehört haben, die Probleme haben, das Wort Coworking zu schreiben, da haben wir natürlich eine Möglichkeit, das ganze Thema zu entwickeln und auch vor allen Dingen zu prägen, ja, unseren Footprint dahin zu setzen.
Absolut. Und eine mega gute Beschreibung zu dem, wie es auch in Zukunft nicht nur bei euch weitergeht, sondern wahrscheinlich auch bei dem ganzen Thema Coworking selbst. Ich habe jetzt heute tatsächlich wieder so viele spannende Insights bekommen und auch ein echt gutes Verständnis, was Coworking ist. Erstmal ganz lieben Dank dafür, Dominik. Und wenn ich es auch nochmal zusammenfasse, also klar, Coworking in Form, das Arbeiten der Zukunft. Ich glaube, für viele Unternehmen, nicht nur für große Corporates, wird es auf jeden Fall ein Thema, was die Dezentralisierung angeht, aber auch ganz viele kleine Selbstständige, die einfach sagen, hey, die ganze Infrastruktur wird einfach viel zu kompliziert und zu Hause arbeiten mit der Familie ist vielleicht auch nicht immer das Richtige. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr da so einen echt guten qualitativen Ansatz aufgebaut habt und damit eine echte Alternative aufgebaut habt. Cool, Dominik. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Zum Abschluss natürlich noch die spannende Frage, falls da draußen viele Selbstständige sind, die sagen, boah, das Konzept von Dominik, das interessiert mich total. Wie kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten?
Ja, also das ist total easy. Also einfach über Facebook, Instagram, LinkedIn oder so einfach adden, einfach schreiben. Ich habe auch niemanden, der irgendwie meine Kanäle betreut, also das mache ich alles selber. Also von daher, wenn da jemand ist, der irgendwie Bock hat, in Kontakt zu treten, dann kann das gerne machen. Ansonsten auch gerne auf meine Website. Auch im Impressum steht meine Nummer, einfach anrufen. Also ist total locker.
Ja, perfekt. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Dann habt ihr direkt einen Weg zum Dominik. Sehr cool. Dann wie immer, bleibt digital. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank dir, Dominik. Mach's gut. Ciao.